Lass uns über Politik reden.
Der Podcast mit Anja Schöpe
und Alexander Lorz. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Lass uns über Politik reden. Wir freuen uns total, dass Sie wieder mit dabei sind. Hallo Alexander.
Hallo liebe Anja.
Wir haben jetzt heute die nächste Folge unserer Glücksreihe. Ist ein bisschen salopp, ich weiß, aber ich mag dieses Wort. Das ist unsere kleine Glücksreihe. Was bedeutet das? Was verbirgt sich da? Ja klar, wir alle wollen sicher leben, sowohl nach innen als auch nach außen. Wir wollen gesundheitlich sicher leben, wir wollen nicht in Kriegsgefahr leben, wir wollen in finanziellen Wohlstand leben, gar keine Frage.
Und das sind so die kleinen Anforderungen, die üblicherweise an die Politik gestellt werden. Genau. Deswegen ist auch ein gutes Thema für unseren Podcast.
Und da würde auch keiner irgendwie ein Fragezeichen dran machen. Ja klar, kümmert sich Politik um Sicherheit und auch um das wirtschaftliche Wachstum. Nun wissen wir aber auch als Menschen oder zumindest fangen wir an zu checken, dass das für ein glückliches Leben irgendwie nicht ausreicht, in Sicherheit und in finanziellem Wohlstand zu leben, was immer das auch konkret bedeutet, sondern dass irgendwie für uns Menschen noch ein bisschen was dazu kommt, um wirklich glücklich zu sein. Und wir gehen der Frage mit uns miteinander ein bisschen nach. Braucht es denn dann vielleicht auch eine Glückspolitik, wenn wir auch eine Wirtschafts- und eine Sicherheits- und eine Gesundheits- und sonst wie Politik haben?
Ja, und vielleicht liefert das ja auch eine Erklärung für die Fragen, die wir hier schon häufiger diskutiert haben, auch im Rahmen unserer Europareihe. Das ist ja für uns Politikerinnen und Politiker auch immer ein bleibendes Rätsel, wenn wir es schaffen, nach objektiven Kriterien, also ne, Zahlen, Daten, Fakten, doch scheinbar diese Ziele weitgehend zu erreichen, wenn wir sagen, wir haben Sicherheit, ne? Die Kriminalitätsrate ist gesunken und die Aufklärungsquote gestiegen und wir haben mehr Polizeibeamte auf den Straßen und die Justiz funktioniert und der Wohlstand ist gestiegen, das Bruttosozialprodukt wächst, die Einkommen sind gestiegen. Verdammt nochmal, warum sind die Menschen nicht so glücklich, dass sie uns alle wählen?
Ja,
genau. Dieses Rätsel gehen wir bei jeder Wahl nach und versuchen ihm auf den Grund zu gehen. Und unser Gedanke hinter dieser Reihe ist, vielleicht liegt da ja zumindest ein Teil der Erklärung oder ein Teil des Schlüssels, der uns auf diesem Wege weiterhelfen könnte. Und dafür haben wir uns heute mal wieder einen Gast mitgebracht. Wir freuen uns jetzt jemanden zu Gast zu haben, der aus erstmal einer scheinbar klassischen Ausbildung, er hat Betriebswirtschaft studiert. Dann ist er über verschiedene Stationen zu einer Unternehmensberatung gekommen. Aber schon dieses Wort Unternehmensberatung mag er eigentlich nicht so sehr. Er redet lieber von Unternehmenskultur und Führung. Das ist das, womit er sich beschäftigt. Das ist das, worüber wir heute mit ihm reden wollen. Und auf ihn gekommen sind wir, weil er ein ganz spannendes Buch geschrieben hat, über das Anja jetzt gleich noch ein bisschen mehr sagen wird. Ich sage erst einmal herzlich willkommen, Boris Diekmann.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Habe ich mir den gesamten Urlaub drauf gefreut.
No. Und darf ich das verraten? Es ist noch dein letzter Urlaubstag. Ja. Also das ist quasi das Highlight deines Urlaubs, der Besuch hier
Absolut.
Bei uns.
Besuch in Wiesbaden. Wunderbar. Und Besuch bei euch.
Ja, dein Buch Chief Energy Officer, Menschlich führen, ist die Inspiration gewesen für unser Gespräch heute. Und da du dich mit Führung beschäftigst, könnte man irgendwie auf die Idee kommen, dass du mit der Glücksthematik gar nichts am Hut hast, damit gar nichts zu tun hast.
Gut auch, jeden Tag. Und das ein Unternehmen.
Dein Buch ist auch kein Sachbuch im eigentlichen Sinne, ist alles andere als ein klassischer Ratgeber über Führung, sondern du schreibst eine Geschichte, in der Marie, die gerade neu in einem Unternehmen als Führungskraft angefangen hat, Paul begegnet. Und Paul ist Chefkoch und Leiter des Firmenrestaurants. Und Marie ist sehr angetan und sehr inspiriert von der Art und Weise, wie in diesem Restaurant gearbeitet wird, wie mit Kunden umgegangen wird, die ganze Atmosphäre dort begeistert sie. Und so kommt es zu einer ganzen Reihe von Gesprächen, die beiden freunden sich an. Eine ganze Reihe von Gesprächen, die sich um die Frage drehen, was ist denn menschlich führen im Unterschied zu anderer Art von Führung? Wie führt man bewusst menschlich und damit wirksamer? Und dieser Blick auf den Umgang, auf die Führung von Menschen, das ist das, was wir total gerne dem Gespräch heute zugrunde legen möchten. Ich würde gerne mal mit einer Basic-Frage anfangen. Was ist deiner Ansicht nach überhaupt Unternehmenskultur?
Das ist eine schöne Frage und wahrscheinlich auch die, mit der wir immer anfangen. Und da gibt es keine richtige oder falsche Antwort drauf. Ich würde sagen, es ist ein Gefühl. Wie fühlt sich das an, zusammenzuarbeiten? Und damit meine ich nicht ein romantisches Gefühl, sondern wenn Leute abends nach Hause gehen, nach einem Tag Arbeit, nach einer Woche Arbeit, nach Monaten, nach Jahren, sagen Ehepartner, Freund, Freundin oder Freund fragt, na Schatz, wie war dein Tag? Was die Menschen dann sagen, das ist die Unternehmenskultur. Sagen sie, boah, ich habe das Gefühl, wir haben heute echt was bewegt. Es waren ein paar spannende Gespräche, es war auch mal ruppig. Und da ist gerade ein bisschen schwierig, aber wir sind vorangekommen. Es tut mir gut. Ich habe das Gefühl, ich bin in meiner Kraft. Ich kann was bewegen. Ich fühle mich verbunden. Es ist sinnvoll, was ich tue. Und natürlich verdiene ich da auch mein Geld, aber ich verbringe einen erheblichen Teil meines Lebens dort. Wenn Leute das sagen, ist das eine Unternehmenskultur. Oder sie sagen, schon wieder. Dieses Meeting heute, das mit dem Franz. Und mit dem Gefühl gehen sie ins Bett. Jeden Tag, jeden Abend. Das arbeitet noch, damit stehen sie morgens auf. Das macht etwas mit der Kraft der Menschen und weil, wie ihr Leben sich anfühlt, weil sie den Großteil ihres Lebens dort verbringen. Das ist das eine. Und es ist ein Gefühl, weil es ging nie drum, macht es Sinn, als Team zu arbeiten. Also jeder, der seinen Job behalten will, würde das ja nicht verneinen. Sagen, ja, also Teamarbeiten, meine, das ist eine doofe Idee. Das macht ja keiner. Oder ist es sinnvoll, sich Feedback zu geben? Da sagt ja auch keiner, nö, also sowas, nö, bin ich nicht dabei. Die Frage ist, fühlt es sich sicher genug an, meinen Gedanken auszusprechen? Ich sehe das leicht anders als du. Ich habe da einen anderen Blickwinkel. Kann ich das tun? Die Entscheidung passiert im Herzen, nicht im Kopf. Der Kopf ist ein bisschen wie der Regierungssprecher. Die Entscheidung wird im Herzen und in der Amygdala gefällt. Vor allen Dingen, wenn ich in einem Kontext bin, wo Abhängigkeitsverhältnisse sind. Ich bekomme ein Gehalt, mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte hat einen Einfluss auf meine Zukunft. Da passiert ja eine Menge. Ich erlebe das Leben wirklich in der Arbeit. Also Unternehmenskultur ist ein Gefühl und dieses Gefühl ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche da und hat einen signifikanten Einfluss auf alle Entscheidungen, die Qualität jeder Entscheidung, die Geschwindigkeit, die Innovationsfähigkeit und hat deshalb einen direkten Einfluss auf das Betriebsergebnis, weil es eben alles beeinflusst. Das ist Unternehmenskultur, würde ich sagen.
Ist das auch so der Satz, den man ja so manchmal hört oder auch Menschen also im persönlichen Bekanntenkreis als Frage stellt, nach dem Motto, freust du dich morgen wieder zur Arbeit zu gehen? Also kann man das auch so, und ich finde es immer sehr schön, wenn Menschen sagen, ja, ich stehe jeden Morgen gerne auf mit dem Gefühl, schön, dass ich wieder ins Büro kann. Bringt es das auch so zum Ausdruck, was du sagen willst?
Also ich glaube, das wäre schon das höchste der Gefühle, wenn das passiert. Wenn Menschen zumindest sagen, ich fühle mich lebendig, ich fühle mich verbunden, ich fühle mich gehört, ich fühle mich gebraucht, das gibt Menschen Lebenskraft. Und Arbeit ist ja nun weit, weit mehr als nur Geld verdienen. Leider ist es für viele nur das Geld verdienen und mit einer konstanten Angst verbunden, ob das ausreichen wird. Dann sind wir auf der anderen Seite des Spektrums und dann ist für andere Dinge nichts mehr dran. Da wird die Arbeit eigentlich ihrer tieferen Sinnhaftigkeit entledigt. Und dann ist auch wenig Kraft da und wenig Perspektive. Das würde ich mir wünschen. Ich bin ganz sicher, wenn mehr Menschen häufiger, nicht jeden Tag, aber sagen würde, also da freue ich mich heute, da bin ich mal gespannt. Und vor allen Dingen, dass wir das heute zu Ende bringen. Und es muss auch nicht immer geradlinig sein. Wo Menschen sich treffen, wird es krachen. Es wird Reibung geben, es wird Konflikte geben. Also eine gesunde Kultur ist nicht eine, die ohne Konflikte ist, sondern ist eine, wo Konflikte nicht als der Gegensatz von Gesundheit, sondern vielleicht eher als die Tür gesehen werden, durch die Teams durchgehen müssen, immer wieder und immer wieder. Sich schneller treffen, gesünder Konflikte austragen, weil daraus neue Erkenntnisse kommen. Denn es ist nicht entweder A oder B, sondern vielleicht ist es ja auch C, D oder F, was wir zusammen einzeln noch gar nicht sehen. Also in gesunden Kulturen sind die Unterschiedlichkeiten und dass wir alle unterschiedliche Filter und blinde Flecken haben, nicht das Problem, sondern eher die Lösung.
Das, ich glaube, es ist auch eine große Kraftquelle, oder beziehungsweise man bezieht daraus seine Erfolgserlebnisse. Also ich würde, wenn ich so meine Tage mal so überschlage, das ist jetzt ja quasi aus der Führungsposition heraus gedacht, wollen auch gleich nochmal die Perspektive wechseln. Aber dann weiß ich, es gibt so Tage, da habe ich das Gefühl, heute hast du einen richtigen Wohlfühltag, nicht lauter schöne Termine. Wenn die sich dann auch alle als schön erweisen, was ja auch meistens der Fall ist, kann man ja in gewisser Weise antizipieren, dann hat man einfach einen schönen Tag. Dann gibt es die Tage, wo man sagt, also heute habe ich nichts Schlimmes zu befürchten, aber irgendwie ist jetzt auch kein wirkliches Highlight dabei, also das bringe ich halt jetzt irgendwie hinter mich. Das ist dann schon nicht mehr ganz so gut, aber läuft auch. Die Tage, wo ich weiß, ich habe heute ein Problem zu lösen, ich habe heute ein schwieriges Gespräch, ich habe heute einen Konflikt auszutragen, ich meine, da ist man ja morgens schon unter entsprechender Anspannung. Und manchmal wird es auch richtig unangenehm, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Aber meine Erfahrung ist die, wenn ich in einen solchen Tag reingehe und das Gefühl habe, meistens ist das ja so ein Termin, wo man denkt, da muss ich durch, das wird richtig problematisch heute. Und wenn das dann gut läuft und möglicherweise ich sogar ein besseres Ergebnis erziele, als ich am Anfang so erwartet hatte, dann bin ich abends richtig in Hochstimmung. Das ist besser als jeder Wohlfühltag, den ich vorher antizipiert habe, weil dann habe ich das Gefühl, du hast es richtig geschafft, du hast das richtig gewuppt, dieses Problem. Also ich würde auch sagen, man braucht das ab und zu. Man kann das ja nur begrenzt steuern, aber man sollte, und mit der Zeit lernt man es dann ja auch, solche Herausforderungen anzunehmen, mit dem Gefühl, wenn ich das schaffe, wenn ich das bestehe, das gibt mir ganz jede Menge Power, um weiterzumachen.
Ich glaube, Führung ist so ein weiter Begriff. Und ich werde nicht versuchen, es zu definieren. Ich glaube, wir würden alle gewinnen, wenn wir Führung als ureigenste Aufgabe begreifen würden. Nicht noch etwas, was so nebenbei ist, weil du nun zufällig durch Wahl oder dadurch, dass du befördert wurdest, auf einmal Leute zu führen hast und eine formelle Verantwortung hast. Und dann machst du das auch noch. Meistens gelangen ja viele Menschen dann, weil sie inhaltlich, sei das nun in der Politik, sei das in der Wirtschaft, inhaltlich etwas gut durchdringen und gelernt haben, etwas zu bewirken. Es geht um Wirksamkeit. Und dann wachse ich und habe irgendwann auch Führungsverantwortung. Wenn wir das als ureigenste Aufgabe verstehen und nicht nur als kleines Add-on, würde sich vieles verändern. Und diese Aufgabe ist im Kern eine Dienstleistung. Ich diene den Bedürfnissen der anderen Menschen und diese Bedürfnisse sind sehr, sehr vielfältig und zu verstehen, was der andere oder die andere jetzt gerade braucht, das gilt es rauszufinden. Die Frage, was brauchst du, halte ich für eine der wichtigsten Fragen überhaupt. Und manchmal mag der andere darauf noch keine Antwort haben, dann ist meine Dienstleistung, dir zu helfen, was du gerade brauchst, das herauszufinden. Und das können emotionale Dinge sein. Ich habe Sorge. Ich habe Angst. Oder lass mal zusammen über eine Idee nachdenken. Ich brauche dich mal als Sven. Kann ich das mal ausdrücken? Das hilft mir beim Denken. Manchmal brauche ich Richtung. Soll ich nach A oder B gehen, weil mir entweder die Entscheidungsverantwortung fehlt oder einfach an der Stelle, da habe ich nicht so viel Erfahrung wie du. Oder ich bräuchte von dir mal ein bisschen Feedback. Oder kannst du mir mit der Beziehung mit dieser Kollegin helfen? Ihr habt da einen besseren Draht zu. Es kann eine unendliche Vielzahl an Dingen. Das ist die Dienstleistung von Führung. Und zu beginnen, sie so zu verstehen, ist die eigentliche Reise. Und die beginnt dann immer bei mir, weil ich glaube, es gibt wenig Aufgaben, wo ich so sehr mich selbst entdecken muss und an meine eigene Kräfte spüre, wo bin ich in meiner Kraft und wo ich an meine Grenzen stoße, wie in Führung.
Dieser Wechsel der Perspektive ist oft das Schwierigste, weil manche Menschen sind doch einfach nicht so strukturiert. Ich habe das jetzt schon oft beobachtet, das gibt es natürlich in der Politik, klar. Man kommt beispielsweise in eine exekutive Führungsposition, weil man eine Wahl gewonnen hat, weil man Menschen gut überzeugen kann, gute Reden halten kann, auch inhaltlich vielleicht gute Arbeit gemacht hat. Da muss man plötzlich lernen, so eine Verwaltung zu führen. Das ist eine völlig andere Anforderung. Und um es auch mal von der Politik zu lösen, damit man auch sieht, wir reden nicht nur spezifisch über Politik, auch wenn uns das natürlich primär interessiert, aber in dem Bereich, aus dem Anja und ich jetzt ursprünglich kommen oder viele Jahre zusammengearbeitet haben, haben wir ganz oft schon erlebt, natürlich macht man beispielsweise in der Schule Leute zu Schulleiterinnen oder Schulleitern, die sich als Lehrkräfte als sehr gut erwiesen haben. Sicherlich auch im Kollegium, also im Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen, aber eben auch im Umgang mit Eltern, was nicht immer so ganz einfach ist, im Umgang mit Schülerinnen und Schülern. Und aber nicht jeder schafft diese Transformation. Und wir haben ganz oft Fälle von wirklich guten Lehrkräften, die als Schulleitungen ja mehr oder weniger versagen oder jedenfalls die Erwartungen nicht erfüllen. Wir haben sogar auch die umgekehrten Fälle, wenn es die aus wie auch immer schaffen, dass Leute, die als Lehrerinnen und Lehrer gar nicht so gut waren, aber es trotzdem irgendwie in so eine Leitungsposition schaffen, sich plötzlich als begnadete Führungsmenschen entpuppen. Und von der Uni könnte ich auch noch die gleichen Geschichten erzählen. Also auch da ist ja die Welt, ich sag mal, der Wissenschaft, wo ja die Anforderungen an die fachliche Qualifikation extrem hoch sind, und die Welt, ich sag mal, des Universitätsmanagements, das ja am Ende eben von Hochschulleitungen auch hauptberuflich gemacht wird, das sind zwei komplett unterschiedliche Sphären. Und wir diskutieren gerade an der Hochschule auch ganz oft, ist es überhaupt sinnvoll, eine Professorin, einen Professor zum Universitätspräsidenten oder zum Universitätspräsidenten zu machen, weil man einfach nicht weiß, ob und wie diese Rollentransformation stattfindet. Ich will übrigens auch sagen, ich bin ein absoluter Befürworter, dass man das tun sollte, weil ich auch finde, es gehört auch dazu, dass man auch das Biotop, das man führen soll, auch kennt und selber auch mal als Frosch im Teich gesessen hat, bevor man sich über den Wasserhaushalt unterhält. Eben dann herauszufinden, wer von denen, die sich mit wissenschaftlicher Exzellenz einen Namen gemacht haben, ist auch wirklich in der Lage, umzuschalten und jetzt dieses Universitätsmanagement erfolgreich zu betreiben. Das ist eine ganz schwierige Aufgabe, diese Menschen zu identifizieren beziehungsweise auch entsprechend zu schulen. Und ich glaube, deswegen habe ich bewusst Beispiele jetzt aus den drei Bereichen gebracht, die mir halt am vertrautesten sind. Ich glaube, ehrlich gesagt, das gilt in jedem Bereich. Das wird in der Wirtschaft doch wahrscheinlich nicht anders sein, oder?
100%. Das Suchen, die Auswahl von Führungskräften, auch nach dem Kriterium, kann er oder sie, natürlich wachsen Menschen dann in der Rolle, Menschen führen, also Menschen helfen, häufiger in Bestform zu sein und den Schaden reduzieren, wenn wir es mal nicht sind, kann dieser Mensch Kräfte freisetzen in anderen Menschen und die in eine gewisse Richtung leiten. Diese Menschen zu identifizieren und zu entwickeln, ist ureigenste Aufgabe von Führung selbst. Einige Unternehmen lassen sich manchmal von Unternehmen wie meinem helfen, wenn es darum geht, Leute zu suchen, aber dann auch zu entwickeln. Ich glaube, der Kern ist, dass wir anerkennen, dass diese Fähigkeit zu führen nicht vom Himmel fällt und nicht an einem Tag, sondern es eine lebenslange Entwicklungsaufgabe ist, wie alles andere auch. Genauso wie wunderschöne Musik zu spielen oder Kunst zu machen oder Politik zu machen, ist es eine Fähigkeit. Und ich glaube, wir vergessen das manchmal. Vor etwas mehr als 100 Jahren, um die Jahrhundertwende, waren die größten Organisationen, die es auf diesem Planeten gab, das Militär, die Kirchen und vielleicht einige wenige Unternehmen. Die Welt, die wir heute kennen, mit vielen großen Unternehmen, die weltumspannend sind, die gab es ja vor 120 Jahren noch gar nicht. Warum erwähne ich das? Weil die Kirche und das Militär, denen war schon immer klar, dass sie ihre Führungskräfte entwickeln müssen. Das haben sie schon immer gemacht. Sie haben sie ausgewählt und über Jahre eigentlich immer begleitet. In den Unternehmen begann das erst vor 60, 70 Jahren. Ich habe vor meiner Zeit bei Heidrick, früher, als ich in London gelebt habe und dort Freelancer war, wir sprachen gerade darüber, das ganz große Privileg, für die NATO zu arbeiten und gemeinsam mit der NATO das erste Führungskräfteentwicklungsprogramm für Zivilisten zu entwickeln, das es bis heute gibt, das NATO-wide Executive Development Program, das NEDP. Und als wir damals mit dem Sekretär sprachen, der für Personal verantwortlich ist, sagen sie, Herr Diekmann, wären wir eine Siemens, hätten wir das schon lange getan. Schon lange. Aber so etwas gibt es bei uns bis heute nicht, weil wir immer dachten, wir sind temporär. Uns gibt es nur eine Zeit. Die Militärs sind schon ausgebildet. Die Zivilisten haben wir vernachlässigt. Und das, glaube ich, passiert auch an Universitäten, passiert in der Verwaltung. In der Schule kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Unsere Kinder sind zu einer Zeit an der Montessori-Schule in Herzog auch gewesen, als eine neue Leitung die Schule übernommen hat. Und ihr Reflex, und das war eines der großen Geschenke, war meine ureigenste Aufgabe, ist erstmal, dieses Team zusammenzuführen. Ja, da gibt es eine Reihe von formellen Verantwortung und Entscheidungen, die gefällt werden müssen. Aber meine ureigenste Aufgabe ist hier, einen Raum zu schaffen, in dem alle gut arbeiten können. Und das fängt mit unseren Beziehungen an. Und sie hat dort Zeit investiert. Das ist Führung.
Ich würde gerne dich bitten, nochmal bezogen auf dein Buch, das Modell zu beschreiben, das deiner Vision von Führung und Unternehmenskultur zugrunde liegt. Damit meine ich den Energiekreislauf des Menschen, damit meine ich die vier Energiequellen und die zwei Herzenstände. Du hast in dem, was du gesagt hast, das schon an vielen Stellen quasi inhaltlich angesprochen. Aber um nachzuvollziehen, was genau du meinst, was genau in uns Menschen abläuft, was wir als Führungskraft, aber auch bei dem Selbstführen wissen sollten und was wir lernen sollten, da finde ich dieses Modell und dieser Blick darauf so hilfreich. Deswegen ist meine Bitte, ob du uns und unseren Hörern das noch einmal beschreiben könntest.
Ich versuch's.
Danke.
Also vielleicht fange ich mal mit dem Herzstand an, was ja eher eine Metapher ist. Ich glaube, Führung hat viel damit zu tun, überhaupt erstmal wahrzunehmen, dass es jeden von uns, also uns drei und alle Menschen da draußen, in mindestens zwei Zuständen gibt und dann noch alles dazwischen und darüber hinaus. Es gibt Zustände, in denen wir, ich sag mal im weitesten Sinne, in denen es uns gut geht, in denen wir Gefühle empfinden wie Zuversicht, Hoffnung, Wertschätzung, Verbundenheit. Welche Worte dort auch immer passen, letzten Endes würde ich, und ich erlaube mir jetzt mal das Wort zu benutzen, sind es Zustände, in denen wir in einem liebevollen Zustand sind. Und es gibt Zustände, die anders sind, wo wir Angst haben, Sorge, Frustration, Wut. Diese Zustände sind nicht gut oder schlecht. Wenn es sie nicht bräuchte, diese Gefühle, hätte sich die Natur nicht die Mühe gemacht, sie zu schaffen. Sie sind also in jeglicher Hinsicht sinnvoll. Es macht aber einen himmelweiten Unterschied, ob ich mir dessen bewusst bin, dass ich gerade angespannt bin oder es einfach nur bin. Es macht einen Unterschied, ob ich wütend bin und mir dessen bewusst bin, Akuman, ich bin gerade wütend. Das macht einen Unterschied, weil ich dann handeln kann. Ich kann mir dann überlegen, und du sprachst im Grunde von, guck mal, hier ist eine Spannung, steht viel auf dem Spiel, das Ganze hat eine Historie, es geht um etwas. Kann ich das wahrnehmen? Was brauche ich jetzt, um in so einer Situation Perspektive zu bewahren? Das habe ich nicht, wenn ich im Autopiloten bin. Und diese zwei Zustände, um es etwas griffiger zu haben für den Alltag, habe ich einfach offenen und geschlossenen Herzstand genannt, weil es wirklich im Kern um dieses Organ hier geht. Unser Herz ist sehr viel mehr als nur eine Pumpe. Es bestimmt unseren Zustand und ist zentral für unseren Bewusstseinszustand, wie viel Perspektive wir haben. Und im Grunde gibt es eigentlich nur zwei fundamentale Zustände, offen und geschlossen. Und insofern kann ich mich häufiger fragen, wie geht es meinem Herz gerade? Ist das eher in meiner Welt eher offen oder eher geschlossen? Und dann kann ich von dort aus handeln. Und grundsätzlich würde ich sagen, wenn ich in einem offenen Herzzustand bin, bin ich meist intelligenter. Das heißt, ich sehe Dinge anders. Ich würde im Nachhinein sagen, das hast du gut gemacht. Oder da kommen mir Ideen im Moment. Ich kann mir nicht alles planen. Ich bin im Gespräch, muss Entscheidungen fällen, muss auf Dinge reagieren. In offenen Herzzuständen steht uns unsere gesamte Intelligenz zur Verfügung. Emotional, intellektuell, praktisch. In geschlosseneren Zuständen können wir immer noch handeln. Aber es ist Autopilot. Und die Herausforderung liegt nur darin, dass meistens die schwierigsten und komplexesten Entscheidungen, die uns bevorstehen, wir sehr häufig aus geschlossenen Herzzuständen machen, weil wir Druck haben, Angst, Sorge. Das wird die kontinuierliche Arbeit sein. Und als Führungskraft, wenn ich das sehen kann, wenn wir also, ich sag mal, mehr oder weniger fähig, intelligent sind in unterschiedlichen Herzzuständen, dann wird die Rolle der Führungskraft, sich konstant die Frage zu stellen, was kann ich angefangen mit mir selbst tun, um häufiger in offenen Herzzuständen zu sein und den Schaden zu vermeiden, wenn ich es mal nicht bin. Denn das ist nicht schlimm, sondern das nennt man Menschsein. Und wie kann ich anderen dienen, häufiger in solchen Zuständen zu sein und den Schaden zu vermeiden, wenn sie es mal nicht sind, prinzipiell. Das ist der Grund, warum dieses Bewusstsein darüber, wie geht es mir gerade, was passiert mit mir, und ich lasse mal die Frage weg, wie kam es dazu, so relevant ist für Führung. Ohne dieses Bewusstsein führe ich in gewisser Weise blind. Und Führungskräfte, die nur ihren Gefühlen hat, die nenne ich mal die Jojo-Führungskräfte. Irgendwie gesagt, gute Stimmung, gute Entscheidung, schlechte Stimmung, schlechte Entscheidung. Das sind diejenigen. Ich hatte mal vor Jahren einen Workshop gemacht, da haben wir das etwas anders genannt. Wir sprachen darüber im Workshop. Der CEO war da und seine Chefsekretärin. Die haben das alles zusammen gemacht. Und während wir darüber so sprachen, und ich habe darüber nicht gesprochen, wir haben das gemeinsam erlebt, guckte sie ihn so an und schmunzelte und sagte, was ist denn? Naja, und dann schmunzelten die anderen auch. Ich glaube, wir wollen dir was sagen. Ja, was denn? Ich glaube, du wechselst deine Herzzustände sehr schnell. Ist das so? Ja. Hast du dich jemals gefragt? Und sie sagte, weißt du, vorne an meinem Schreibtisch steht doch diese kleine Figur. Ist dir die jemals aufgefallen? Sagte ich, ja, ich habe mich mal gewundert, was die soll. Naja, wir verraten dir ein Geheimnis. Wenn es dir gut geht, also du im offenen, dann guckt die zum Fenster hinaus. Wenn es dir nicht gut geht, guckt sie zur Tür hinaus. Das heißt, die Leute checken erstmal bei mir auf dem Schreibtisch und sagen, Budget? Ah, heute nicht. Darüber musste er so beherzt lachen, weil er sich so ertappt fühlte, aber in einer liebevollen Art und Weise. Er sagt, ja, da habe ich wohl noch ein bisschen Weg. Aber es war auf einmal besprechbar. Es war also nicht, oh, jetzt müssen wir ja Tiefenpsychologie machen, sondern, ach so, ach du veränderst deine Stimmung auch. Ach, das ist ja interessant. Es war auf einmal, konnten sie drüber lachen. Also Leichtherzigkeit hilft da. Und der zweite Teil deiner Frage bezog sich auf die vier Energiequellen. So, und wenn man es vereinfacht, gibt es natürlich Dinge, die unseren Herzstand, wenn du so möchtest, unseren Energiefluss beeinflussen. Menschen brauchen gewisse Dinge. Oder ich würde mal sagen, es sind so vier Tore, durch die unsere Energie reinfließen kann. Das eine ist der Körper. Also ich nehme es an, es ist der Körper, der Geist, das Herz und die Seele. Und es gibt uns leider nicht nur in Teilen. Diese Begrifflichkeiten haben wir Menschen kreiert. Die Natur hat das ja nicht in vier Grüppchen kreiert. Das ist nur ein Konzept, keine Wahrheit in dem Sinne. Aber in jedem Fall gibt es diesen Körper. Den brauche ich als Mitarbeiterin, als Führungskraft. Dieses Ding braucht Schlaf. Ich habe gestern gesprochen mit Dr. Martin Schlott, der ein Fachmann ist im Bereich Schlafen, und sagte, ja, Führungskräfte und alle Menschen brauchen Schlaf, weil ich sonst nicht in Bestform sein kann. Ich bin weniger kreativ, reizbarer und so weiter. Wir brauchen Wasser, wir brauchen Licht, wir brauchen Bewegung, wir brauchen das. Und wir kennen das, wenn wir diese Quellen abkappen, das heißt unter großem Strom stehen und sagen, ach Schlaf mache ich morgen, ich mache noch eine Stunde mehr. Das können wir eine Zeit lang machen, aber auf Dauer ist es so, als wenn ich Alkohol getrunken hätte. Es geht deinem Körper nicht gut und dann kann ich auch nicht führen. Er sagte gestern so schön, wenn Führungskräfte schlecht schlafen, dann schlafen die Mitarbeitenden auch schlecht.
Etwas zeitverzögert.
Etwas zeitverzögert. Und das ist sowohl physisch zu verstehen als auch metaphorisch. Also, der Körper. Zweitens, das Herz. Wir Menschen brauchen Verbindung. Wir brauchen die einfach. Und spätestens seit Corona sollte das jede Führungskraft am eigenen Körper erlebt haben. Wir brauchen Verbindung in unterschiedlichen Graden und Tiefen. Einige brauchen nur ein Hallo. Der Nächste freut sich über eine Umarmung, der Nächste darüber, dass man einmal seine Hand berührt oder dass wir uns einfach sehen. Menschen brauchen Wertschätzung, Menschen müssen sich gesehen fühlen, wahrgenommen fühlen, in Verbindung sein. Ohne das gehen wir ein. Drittens der Geist. Menschen möchten entdecken, lernen, jedenfalls in ihrem gesunden Zustand. Sonst würde keiner sagen, ach, ich lerne jetzt nochmal, in meinem Fall jetzt Ukulele zu spielen. Ich weiß ja, dass ich es nie zu großen Höhen dort schaffen werde und dass auch niemals jemand ein Konzert von mir besuchen wird und eher meine Familie die Augen rollt, wenn ich sage, jetzt nicht Ukulele, Boris. Aber wir möchten Dinge lernen, wir möchten uns weiterentwickeln. Der Geist braucht auch Stille, all diese Dinge. Und das Dritte ist, davon sprachst du gerade, Alexander, wir brauchen einen Sinn, eine Bedeutung, etwas, wofür tue ich das? Weil, ausgesprochen oder nicht, und welcher Religion jemand zugehört oder gar keiner, alle wissen, dass das hier endlich ist und dass die Tage gezählt sind. Und die meisten Menschen haben ein unausgesprochenes Wunsch, eine Sehnsucht, etwas zu bewirken, was ihnen etwas bedeutet. Und das muss nicht gleich die gesamte Welt verbessern, sagen wir, hier konnte ich einen Beitrag leisten. So, und diese vier Dinge zusammen, wenn ich die alle bediene, sind Menschen meist sehr stark in ihrer Kraft. Und wenn ich einzelne Teile davon vernachlässige, bewusst oder unbewusst, dann ist mein Herzstand meist geschlossener. Ich fand das ganz spannend, weil du gerade bei der NATO warst. Ich habe vor vielen Jahren, als ich dann mal einen Workshop gemacht habe, oben in Stavanger in Norwegen, da sitzen dann eben Militärs neben den Zivilisten. Nicht? Und auch sprachen wir über Energiequellen und einer sagt, ja, kenne ich. Ja, okay, spannend ist ja auch keine Neuigkeit. Woher? Ach so, aus unserer Ausbildung. Und ganz genau aus welchem Teil? So, naja, wenn wir gefangen genommen werden. Das sind so die Methoden, mit denen man versucht, Menschen zu brechen, indem ich nämlich diese vier Energiequellen wegnehme. Mhm. Indem ich zum Beispiel sage, Schlaf brauchst du nicht, ich lasse mal das Licht an. Menschlichkeit, die werden nicht besonders freundlich zu dir sein. Geist, da gibt dir jetzt keiner ein dickes Buch und sagt, hast du mal Zeit zum Lesen. Und Bedeutung sowieso nicht. So, und manchmal tun wir das auch in Unternehmen. So, und ich frage mich, wie würden wir führen täglich, wenn wir die menschliche Energie als das Zentrum unserer Führungsverantwortung nehmen? Wie gesagt, meine Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass diese Energieströme es einfacher zu machen, dass die da sind und dafür zu sorgen. Also das wirklich ernst zu nehmen. Warum? Weil es meinem Unternehmen nützt, weil es meiner Organisation nützt. Denn Menschen sind nun mal die einzige Spezies, die wir bis heute einstellen. Und nun kann ich gegen ihre Natur gehen oder ich kann mit ihrer Natur gehen und ich habe so eine Vermutung, wer da gewinnen wird.
Genau da steckt ja das, wofür du eintrittst, was das Neue ist. Das wirklich zu verinnerlichen und als eigentliche Kernaufgabe der Führungskraft zu sehen, diesen Energiefluss, also ihre Leute in ihre vollständige Energie und damit in ihr vollständiges Potenzial zu bringen. Und das würde ich mal sagen, wenn Sie ehrlich sind, ist ein großer Teil unserer Führungskräfte, die sagen, Moment mal, das muss doch jeder selber. Ich kann doch nicht irgendwie dafür sorgen, dass jemand anders so in Energie und erfüllt und glücklich ist. Und letztlich, deswegen sind wir ja so ein bisschen bei unserem Glücksthema, was du auf Unternehmen bezogen beschreibst, ist doch letztlich auch ein Grundprinzip unseres menschlichen Lebens und sind die Grundverständnisse, um egal in welchem Zusammenhang, ob ich für mich alleine oder in der Familie oder mit Freunden oder wo auch immer als Mensch in meinen Lebensphasen, wenn ich das verstehe und damit umgehen kann, dann sind die Energiequellen ja keine anderen als jetzt, wenn ich arbeiten gehe.
Ich würde gerne direkt anknüpfen, weil mich jetzt natürlich von dem Praktiker, der das for the living macht, täglich im Prinzip mit der Frage der Operationalisierung dieser Maximen umgeht, vielleicht auch den einen oder anderen Tipp zu bekommen oder hier eben auch unseren Hörerinnen und Hörern mitzugeben, so ein Konzept im Grundsatz zu verstehen ist eine Sache. Das in konkretes, praktisches Führungshandeln zu übersetzen, ist nochmal eine andere. Und Anja hat es ja eben schon angesprochen. Also es ist ja, ich muss ja immer schon fast lachen, wenn ich in Buchhandlungen gehe und sehe also diese überquellenden Regale mit Lebensratgebern. Also entscheide dich richtig, werde glücklich, werde reich, mach dies, mach jenes. Also man hat ja mittlerweile das Gefühl, man könnte sein ganzes Leben damit verbringen, solche Ratgeber zu lesen. Ich meine, die meisten taugen ja auch nichts. Gibt's welche, die sind interessant. Deswegen haben wir dich heute eingeladen, weil dein Buch ist anders, das glaube ich, darf ich ohne jetzt Werbung zu machen einfach mal sagen, das war jedenfalls unser Eindruck, aber dadurch hat sich natürlich auch eine unglaubliche Floskelsprache herausgebildet. Also ich weiß nicht, wie viele so Mission Statements ich jetzt schon gelesen habe. Und so Unternehmen, es gibt ja mittlerweile auch die das veralbern, du kennst sicherlich auch den Dilbert-Comic, einer meiner bevorzugten Comic-Serien, da könnte ich mich jedes Mal wegschmeißen, weil da wird das ja alles so persifliert, ne? So ein Unternehmen, da hat ja dann auch einen Chef, der Dilbert, die also auf verbal und auf dem Papier das alles wunderbar, also schön gedrechselt und so weiter, die Wirklichkeit ist eine völlig andere. Wir versuchen ja als Führungskräfte, solche Dinge auch umzusetzen. Dabei stellen wir fest, wenn ich mal von den vier Energiequellen ausgehe, das ist unterschiedlich schwierig. Also der körperliche Bereich ist sogar noch am einfachsten zu gewährleisten. Da haben wir mittlerweile Sachen wie Gesundheitsmanagement, das sind, was weiß ich, irgendwelche Fitness-, Meditations-, Yoga. Es gibt ja die unterschiedlichsten Dinge, haben auch alle, kann man auch über die Wirksamkeit diskutieren, aber da passiert viel und da haben diejenigen das Managen. Jetzt der Beauftragte in Unternehmen und in den Verwaltungen natürlich auch, haben auch das Gefühl, wir wissen so ein bisschen, wir kennen jedenfalls unseren Instrumentenkasten halbwegs. Das ist mit dem Herzen schon deutlich schwieriger. Und letzten Endes ein bisschen was, was natürlich auch ja vom Herz der Führungskraft abhängt, was sie da vermitteln kann. Mich interessieren jetzt vor allem, die beiden anderen Dimensionen interessieren mich auch, aber mich interessieren gerade vor allem Geist und Seele. Weil das etwas ist, wo man so auf den ersten Blick sagt, naja, also das muss ich doch vielleicht nicht genauso wie beim Körper, aber doch so in einer ähnlichen Form einfach mit einem brauchbaren Instrumentenkasten bearbeiten lassen. Also irgendwie einen Sinn von Arbeit zu vermitteln, warum man etwas tut und jemandem auch Verantwortung zu geben, die Möglichkeit, sich zu entfalten, also neue Anregungen für den Geist zu bekommen. Und das sind, glaube ich, die Sphären, wo am ehesten die Beauftragten unseren Verwaltungen sagen würden, haben wir doch alles schon, machen wir doch alles schon. Aber ich spüre auch, dass das nicht so einfach funktioniert. Also ich will einfach mal ein Beispiel nennen. Wir haben es ja auch schon ganz oft erlebt, dass man Leuten ganz bewusst auch Verantwortung überträgt und sagt, hier hast du eine Gestaltungsaufgabe, Sinn und Innovation. Ich hoffe, erwarte mir von dir, wünsche mir von dir, dass du hier auch etwas konzeptionierst. Ich mache dir mal bewusst auch keine oder wenig Vorgaben, damit du deiner Kreativität freien Lauf lassen kannst. Und wir erleben, dass ganz viele Menschen damit nicht zurechtkommen. Sondern auch sagen wir, aber was soll ich denn jetzt machen? Also gib mir doch mal eine Anweisung, gib mir doch mal eine Leitlinie, ein Konzept. Also es setzt ja auch auf der anderen Seite sozusagen einen empfangsbereiten Geist und eine empfangsbereite Seele voraus. Und ich glaube, das ist sogar für die Führungskraft am schwierigsten zu verstehen oder auch umzusetzen. Denn sagt ja, aber jetzt habe ich ihm doch alles sozusagen vor die Füße gelegt und warum läuft es jetzt nicht? Kannst du uns da ein bisschen weiterhelfen? Oder wie packt man sowas an, wenn ein Unternehmen, ich nehme an, du hast das jetzt nicht zum ersten Mal von einer Führungskraft gehört, wenn ein Unternehmen dich einlädt und sagt, das und das ist meine Problemwahrnehmung?
Das ist eine wunderbare Frage, weil sie, ich glaube, das war der Robert Koch, der mal sinngemäß sagte, einige Fragen sind zu schön, um mit einer Antwort versaut zu werden. Und wenn ich das jetzt versuchen würde, was ich natürlich versuche, und deshalb ist es so wunderschön paradox, dann mag sich das so an, oder als wenn ich darauf jetzt eine wohlfeile Antwort hätte. Natürlich habe ich die nicht. Deshalb ist, ich begreife deine Frage eher als einen Raum, den wir aufmachen, weil das, was du ansprichst, ist das Paradoxon und das Dilemma, in dem Führungskräfte immer sein werden. Und ich halte Führung für eine der paradoxesten Aufgaben, die es gibt. Und man sollte nicht versuchen, die aufzulösen. Wie soll ich Nähe schaffen und doch Abstand halten, um Perspektive zu wahren? Wie soll ich Geschwindigkeit hinbekommen und gleichzeitig aber auch Reflexion? Und. Die Liste ließe sich weiterführen. Und wenn ich jetzt mal du sagtest, das als Einstieg Geist nehme. Erstens glaube ich, dass diese vier Energiequellen nicht voneinander zu trennen sind, sondern aufs Innigste, dem widersprichst du ja auch gar nicht, aber zum Beispiel, wenn ich unausgeschlafen bin, wenn ich nicht mich regenerieren kann, aus welchen Gründen ich das auch immer vernachlässige, dann bin ich nicht neugierig. Dann höre ich dir auch nicht so zu, wie ich es könnte. Dann kann ich auch diesen Raum nicht halten. Dann stellt mir jemand etwas vor und ich imitiere mich selbst jetzt und wir sagen, ja, okay, haben wir uns und was machen wir jetzt? So, wie geht's jetzt weiter? Dann bin ich hart angespannter. Wenn ich in einem anderen Zustand bin, in einem neugierigen Zustand, das ist also weniger ein To-Do, eine Aufgabe, die ich jetzt abgehakt, sondern ein Zustand, in dem ich bin. Wenn ich in einem neugierigen Zustand bin, sei das zu zweit in einem Raum, wird es mir eher leichter fallen, überhaupt in Sinn kommen, zu sagen, danke, erzähl mal noch mehr. Und was noch? Und ich helfe dem anderen beim Denken und uns geht, der Raum wird größer und neue Gedanken fliegen. Oh, das sagen wir noch mehr dazu. Denn alle neuen Ideen haben ja etwas gemeinsam, und zwar, das glaube ich wirklich absolut alle, dass sie noch nicht perfekt sind. Sie sind alle per Definition unperfekt und das ist am laufenden Band so, ob das nun um ein Haushaltsbudget geht oder um ein Produkt oder eine Dienstleistung. Diesen Raum aufzuhalten, das ist das, was ich mit der Neugier, wenn ich in einem Raum bin und sage, ich werde wirklich gehört und die Führungskraft, und in Klammern, jeder kann die Führungskraft in einem Meeting sein, bei einigen Elite-Einheiten im Militär ist die Devise, führen tut der oder diejenige, der die beste Idee hat. Die Führung geht herum, wie in einem Schwarm, wie in einem Vogelschwarm. Wenn ich also in einem Meeting bin und neugierig bleibe, dann kann ich diesen Raum halten. Das heißt noch lange nicht, dass ich allem zustimme. Aber ich weiß, dass wir gemeinsam mehr sehen. Das kann etwas Praktisches sein, was ich dann sage und tue. Dafür muss ich in diesem Zustand sein und darum geht es. Dann kann ich mir dann in dem Moment bewusst werden, ich merke gerade, das mag nur mein Inneres stehen, ich bin überhaupt nicht neugierig gerade. Okay, dann ist das und steht mir gar nicht zur Verfügung, aber vielleicht mag ich in dem Moment schweigen. Der andere merkt das sowieso, weil ich weiß, dass ich etwas zerstöre. Und die Frage nach dem Sinn, die häufig dann so ja etwas banalisiert wird mit, wir brauchen jetzt ein Purpose Statement, das ist die Banalisierung einer viel tieferen Kraftquelle, dass wir eine Verbindung brauchen, letzten Endes auch mit dem großen Ganzen. Das kann schon darin liegen, dass ich mit Menschen noch bespreche, und was würde das bewirken? Hey, wenn wir das hinbekommen, dann wird Folgendes möglich oder das macht Folgendes einfacher. Das muss ja nicht gleich sein, dass ich die Klimakrise damit gelöst habe. Aber sag, hey, das, was du da tust, aus meiner Sicht, würde es zum Beispiel diesen Prozess vereinfachen. Oder würde Folgendes einfacher machen. Oder wir könnten dann diese Entscheidung besser vorbereiten. Menschen brauchen es, hilf mir zu verstehen, wie ich wirke, statt einfach nur, das ist eine Aufgabe. Das ist ein Bedürfnis. Und das reicht wahrscheinlich nicht aus, aber es ist ein Versuch, deine Frage darauf ein bisschen einzugehen.
Ich habe jetzt auch keine abschließende Antwort darauf erwartet, sondern ich finde es eben spannend, diese Gedanken zu entwickeln. Und wahrscheinlich ist das ein fortlaufender Prozess oder eine fortlaufende Aufgabe. Ich will noch einen anderen Aspekt mit hineinwerfen. Der Aspekt, den du vorhin als Abhängigkeit bezeichnet hast oder ich vielleicht auch als Hierarchie bezeichnen würde, das ist ja etwas, was im Militär besonders ausgeprägt ist, aber in der Verwaltung natürlich auch. Kann auch bis zum gewissen Grade nicht anders funktionieren. Und da gehört es ja auch wieder zu diesen, wie soll ich das sagen, diesen banalisierenden Statements, dass dann diese Predigt von den flachen Hierarchien gehalten wird. Also am besten, keiner ist eigentlich so wirklich Chef und wir sind alle auf der gleichen Ebene und dieses Prinzip der homogenen Führung oder wie auch immer. Das ist alles von der Grundidee, verstehe ich das, halte ich auch für richtig. Aber in der Praxis stellen wir fest, es funktioniert so einfach nicht. Und es funktioniert meistens aus zwei Gründen nicht. Das eine ist natürlich, klar, wenn die Führungskraft das nicht wirklich zulässt, sondern wenn die Hierarchie sozusagen nur zum Schein flach ist, aber in Wirklichkeit schon sehr klar ist, wer das Sagen hat und was erwartet wird. Aber es funktioniert oft auch von der anderen Seite her nicht. Wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die solche flachen Hierarchien auch missverstehen, die dann das Gefühl haben, sie können jetzt eigentlich tun und lassen, was sie wollen und den Chef gibt es eigentlich nicht, das ist bestenfalls ein Kumpel und wenn er das auch nicht ist, dann sind wir da sowieso falsch am Platz. Und es gibt andere, die sich auch nach Hierarchie irgendwo sehnen, die eben sagen, ich fühle mich nicht wohl, wenn ich das Gefühl habe, ich darf hier so herumwabern frei und keiner gibt mir mal so eine Leitplanke, an der ich mich entlang hangeln kann. Und auch das ist etwas, ich will noch einen anderen Punkt, dann höre ich auch auf, dann habe ich glaube ich genug Futter so reingeworfen. aber ich zum Beispiel würde auch für mich in Anspruch nehmen, dass ich sage, ich will, dass meine Leute mir auch widersprechen. Weil ich das Gefühl habe, nur dann kann ich ja merken, ob ich irgendwie auf dem richtigen oder auf dem Holzweg bin. Das bedeutet ja nicht, dass ich bei jedem Widerspruch sage, okay, dann mache ich es jetzt anders. Eine meiner liebsten Stories ist die, ich glaube, von Präsident Eisenhower, der mal von all seinen Beratern eine bestimmte Empfehlung bekam und am Schluss sagte, okay, also ich stelle fest, hier im Raum sind 25 Ja-Stimmen und eine Nein, das Nein hat gewonnen. Also auf gut Deutsch, ihr habt mich einfach nicht überzeugt. Und ich könnte sogar aus meinem eigenen politischen Leben eine ganz konkrete Entscheidung nennen, wo ich auch mal gegen eigentlich so ziemlich jeden in meinem Umkreis entschieden habe und heute froh bin, dass ich es getan habe. Das sollte man natürlich auch nicht zu häufig machen, weil diese Momente, wo man wirklich allein den Geistesblitz hat, sind auch nicht alltäglich. Aber obwohl ich glaube, dass ich das auch relativ, hoffe ich, glaubhaft vermitteln kann, dass ich wirklich keinen Ja-Sagerin und Ja-Sager um mich haben will, dass ich will, dass jemand selbstständig mitdenkt, dass jemand mich challenged, dass jemand mir widerspricht. Es dauert ganz lange, bis man Menschen davon überzeugt hat, dass man das ernst meint. Wir sind irgendwie anders erzogen. Also Widerspruch in diesem Sinne, konstruktiver Widerspruch, ist, glaube ich, etwas, was in unserer Gesellschaft und Kultur nicht so entwickelt ist oder nicht so wertgeschätzt wird. Würdest du das auch so sehen? Und auch hier natürlich wieder die Frage, gibt es irgendwie so ein paar Linien, wo man sagen kann, da kann man ansetzen, um das zu ändern?
Spannend. Ich bin so froh, dass du diese Sachen direkt benennst, denn auch dieses Paradoxon hier ist noch eines, wird immer da sein und niemals weggehen. Ich glaube, die Frage ist weniger Hierarchie, ja, nein und welchem Grad, sondern wie lebe ich sie und was bedeutet sie und welchen Nutzen hat sie? Wofür nutze ich die Verantwortung und die Macht, die mir verliehen wurde an der Stelle, mit Vorschusslorbeeren? Danach muss ich sie mir nämlich neu verdienen, weil ich sonst entweder irgendwann das Unternehmen verlasse oder diese Rolle oder abgewählt werde. Ich muss mir das neu verdienen. Und es geht also eher darum, wie ich sie nutze. Hierarchien sind erstmal ein Ordnungskriterium. Die Welt ist so komplex und was wir zu tun haben, dass ich sie in Teile einteilen muss. Mein Tag ist nicht lang genug. Also teilen wir etwas, was einst ein Ganzes war, in Teile. Das nennen wir Organisation. Und das hat natürlich Probleme, weil sich dann Dinge reiben. Das wird aber nie weggehen. Wir werden größer, also der Landtag wächst, wir werden mehr Menschen. Und die Organisationen werden qua Definition komplexer. Das heißt, wir werden Hierarchie haben. Das Zweite ist, es bestimmt natürlich, wer ultimativ welche Entscheidungen fällen darf. Und auch das ist wichtig, auch um Menschen zu schützen. Und das ist per se nicht schlimm. Die Frage ist, wie nutze ich das und wie kann ich die Nachteile, die es hat, zum Beispiel die Sorge, wenn ich ihm oder ihr widerspreche, was passiert mir dann? Und dieser Gedanke wird ja gedacht, was hat das für Konsequenzen? Denn morgen sind wir noch zusammen. Und du hast einen Einfluss über mein Ansehen in dieser Organisation und daher auch mein Gehalt etc. pp. Und all das denkt unsere kleine Amygdala am laufenden Band mit. So, und das heißt, glaube ich, ganz, ganz richtig, das ist nichts, was ich für mich entscheide, sondern jeden Tag neu lebe. Damit ich mich in der Anwesenheit einer Autorität, im weitesten Sinne einer Führungskraft, öffnen kann, muss ich das erleben. Es hilft es nicht zu sagen, also bei uns können wir hier alles offen besprechen.
Meine Tür ist immer offen.
Ja, meine Tür ist immer offen. Das kannst du gerne sagen. Ich muss das fühlen und zwar nochmal und nochmal und nochmal. Und zwar genau dann, wenn es knirscht. Ich würde den Konflikt fast suchen. Ich würde fast das schon, wo gibt es Dinge, wo ihr unterschiedlicher Meinung seid. Und wenn Menschen erleben, die sagen, Mensch, Sabine, das sehe ich jetzt ein bisschen anders. Und dann alle gucken und sagen, oh Gott, was sagt Sabine jetzt? So, wenn die Menschen dann erleben, dass der Raum sicher geblieben ist, und das sogar wertgeschätzt würde und das mehrfach passiert, dann kann so eine, ich nenne das jetzt mal Kultur, so ein Gefühl, so ein Vertrauen mit der Zeit entstehen und kann auch sehr schnell wieder kaputt gehen. Und dazu würde zum Beispiel, um ein konkretes Beispiel zu nennen, was ich total sinnvoll halte, geht es ja gar nicht darum, dass ich ein Ja-Sager, eine Ja-Sagerin sein muss, um Vertrauen zu gewinnen. Die Frage ist ja nicht, ob ich Menschen zuhöre, sondern mit welchem Ziel. Wenn ich ihnen zuhöre, um so zu tun, dass wir hier gemeinschaftliche Entscheidungen fällen, dann ist das ja meistens eine Illusion. Wenn es also Politik, dort sind wir eine Demokratie und dort fällen wir die Entscheidung, wer in diese Rolle kommt. Im alltäglichen Alltag ist ja nicht Demokratie überall der Entscheidungsmechanismus. Es gibt ja auch andere gute Mechanismen. Und dort kann es ja sehr gut sein, zu sagen, die Führungskraft entscheidet. Und wenn sie klug ist, hört sie sich an, um zu gucken, was es noch zu sehen gibt, weil ich per Definition weiß, dass ich teilweise blind bin. Es gibt Dinge, die ich nicht sehen kann. Nicht, weil ich blöd bin, sondern weil dieses menschliche Betriebssystem eben nur Teile sehen kann. Und wenn ich die zusammentue, dann kann ich am Ende sagen, spannend, jetzt wo ich das alles gehört habe und viel verstanden habe, werde ich meine Entscheidung noch ein bisschen abändern. Danke für den Hinweis, das habe ich übersehen. Oder sagen, unter Berücksichtigung aller Dinge komme ich trotzdem weiter zu dem Schluss und wir gehen jetzt nach links oder nach rechts. Und das ist in Ordnung. Und es macht auch eine Himmelweite einen Unterschied, ob ich das tue und es dabei belasse und dann einfach gehe. Oder sage, ich bitte euch, das anzunehmen. Oder hier ist der Grund dafür. Und manchmal, muss man ja auch ehrlich sagen, gibt es Situationen, in denen die Führungskraft nicht darüber reden kann, weil es Dinge gibt, die er oder sie mit berücksichtigen muss, die noch nicht für das Team und öffentlich bestimmt sind, aber später eben sagen kann, hier gibt es Dinge, die ich mit euch teilen kann, hier gibt es Dinge, die ich nicht mit euch teilen kann. Auch das verstehen Menschen. So würde ich das deuten. Und wie viel Hierarchie eine Organisation braucht, das, glaube ich, das können wir uns immer wieder neu überlegen, wie viel wir uns leisten können, denn das kostet ja auch verschiedene Hierarchien und es macht uns langsamer, weil mehr Menschen dazwischen sind. Das ist also ein konstantes Einfühlen. Und dann gibt es da natürlich noch die anderen Entscheidungswege. Es muss ja nicht alles über mich laufen. Ich weiß ja, dass es ein Bild gibt, das auf dem Papier steht und dann gibt es andere Menschen, die Entscheidungen mit beeinflussen. Sagen, Mensch, kannst du mal mit ihm reden? Ich glaube, ihr habt einen anderen Draht miteinander. So würde ich wahrscheinlich über Hierarchie nachdenken. Sie ist weder gut noch schlecht. Die Frage ist, nützt sie noch unserem Ziel? Und vor allen Dingen, wenn es natürlich um Dinge geht wie Verwaltung und andere Seite, müssen einfach gewisse Grenzen gezogen werden. Und dieses Spannungsfeld zu erleben. Ich glaube, es gibt Hierarchien, in denen wir menschlich führen und Hierarchien, in denen wir das nicht tun. Und die Frage ist eher, welche Hierarchie würde effizienter sein? Und ich glaube, wo Verbindung ist zwischen Menschen, können wir die Ecken und die Brüche in solchen viel schneller überwältigen. Es gibt Hierarchien mit gesunden Unternehmenskulturen und Hierarchien mit ungesunden. Es ist nicht der bestimmende Faktor. Es ist eher eine Notwendigkeit, aber nicht das, was Performance bestimmt.
Mir geht gerade bei unserer grundsätzlichen Leitfrage, brauchen wir eine Glückspolitik? Wie sieht sie denn aus? Wie könnte sie, sollte sie aussehen? Dann so durch den Kopf, es gibt so Räume, die sich jetzt für mich aufgemacht haben, die sind schon ziemlich ausgeleuchtet, weil ich dann denke, ob nun Politiker oder nicht. Also ein Politiker ist dann als Minister zumindest auch mal schnell Chef einer großen Organisation, Verwaltungsapparat. Dann gibt es natürlich auch parteiintern so etwas wie hierarchische Systeme beziehungsweise überhaupt klare Systeme, Netzwerk aus Menschen mit mehr oder weniger klaren Rollen, klarem Auftrag und vor allen Dingen auch der Möglichkeit des persönlichen Kontaktes und des Zusammenarbeitens. Wo bei mir noch ein Knoten ist, wenn ich überlege, okay, wenn ich jetzt aber über Politik nachdenke, dann tut sich da ja ein Raum auf, wo ich mich jetzt frage, was könnte denn menschliches Führen da bedeuten? Und zwar ist das gesellschaftliche Führen. Politik ist natürlich auch insgesamt Führung für die gesamte Bevölkerung. Was gibt es da für Möglichkeiten, diese Vision von menschlichem Führen auch dort zu leben?
Was Anja anspricht, ist, würde ich vielleicht auch sagen, weil wir schon so viel über Paradoxa gesprochen haben, das ist auch so ein Paradoxon demokratischer Politik, mit dem wir als Politikerinnen und Politiker jeden Tag beschäftigt sind. Dass die Menschen auf der einen Seite sagen, also auf der einen Seite bei allem und jedem mitgenommen werden wollen, das ist auch das Kennzeichen eines demokratischen Gemeinwesens, also Partizipation, Kommunikation, Teilhabe, das sind ja die Schlagworte, mit denen wir nicht nur als Schlagworte, sondern wirklich täglich umzugehen haben, weil Menschen das einfordern. Und gleichzeitig gibt's diese Sehnsucht nach dem Motto, also jetzt muss doch hier mal endlich einer mal sagen, was Sache ist und mal durchentscheiden, dann muss das doch auch mal laufen. Wir können jetzt nicht noch x Schleifen drehen und uns dann aufhalten. Das erinnert mich immer an so den Sponti-Spruch, der in meiner Jugend irgendwie so gängig war. Jeder hat das Recht auf meine Meinung. Ich habe das auch schon oft in Diskussionen gesagt, dass ich gesagt habe, es ist schön, was Sie als Führung hier einfordern, aber faktisch fordern Sie, dass ich jetzt das durchentscheide, was Sie für richtig halten. Da draußen sitzen aber noch jede Menge anderer Leute, die genau etwas anderes für richtig halten und die das überhaupt nicht gut finden, wenn ich das jetzt in ihrem Sinne entscheide, sondern die dann genau das einfordern, was sie sonst auch einfordern würden, nämlich wir wollen auch teilhaben, wir wollen gehört werden, wir wollen mitdiskutieren und so weiter. Und in diesem Spannungsfeld leben demokratische Politikerinnen und Politiker eigentlich ständig. Wenn sie nur, ich sag mal, nach Demoskopie oder Volksmeinung und so weiter gehen, dann kommt irgendwann der Punkt nach dem Motto, die führen hier überhaupt nicht, sie müssen das nicht mal vorne hinstellen und mal sagen, wo es lang geht. Wenn sie das machen, was man bei einem früheren Kanzler mal Basta-Politik genannt hat, nach dem Motto, ich entscheide jetzt so und so ist es jetzt, dann kommt die umgekehrte Klage nach dem Motto, der hat sich ja überhaupt nichts angehört, der hat das überhaupt nicht alles im Blick gehabt, ich fühle mich vernachlässigt, meine Interessen gehen unter und so weiter. Also wir wissen, dass wir mit diesem Paradoxon umgehen müssen, Aber das würde ich einfach jetzt nochmal mitten in den Topf werfen, sozusagen zur Beschreibung der gesellschaftlichen Führungsaufgabe.
Ich weiß nicht, ob das zu unfair ist, aber ich würde echt gerne noch was dazu werfen.
Wirf rein.
Korrigier mich gerne weiter, Boris. Ich biete mal an, jetzt um da in deiner Begrifflichkeit, in dem Modell, das du beschrieben hast, um da zu bleiben. Sind wir nicht permanent eigentlich in geschlossenen Herzensständen unterwegs? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Wutbürger denke oder eben an das, was wir im Osten feststellen, welche Aggressivität dann, wie wir ja auch in Bildern überall transportiert bekommen, dann ist das doch, ist geschlossener Herzensstand reicht ja gar nicht mehr aus. Das weiß ich nicht, ob es noch eine Steigerung für dieses Wort gibt. Und was versuchen Politiker dann, was sollen sie vielleicht auch tun? Ich meine, das ist so ein bisschen die Frage, die ich dazu setzen möchte. Ja, wir müssen einfach besser erklären, was wir eigentlich meinen. Uns ist nicht gelungen, sie mitzunehmen. Wir müssen unsere Politik noch besser erklären. Wenn ich dein Modell da drauflegen sollte, das ist doch völlig, das ist eine Hilflosigkeit. Weil jemand, der so im geschlossenen Herzenstand ist, und das meine ich nicht verurteilend, der macht was falsch und der ist zu doof oder der will nicht oder wie auch immer. Wir haben ja angefangen zu verstehen, dass geschlossener Herzenstand was ganz Normales ist und dass es halt sehr komplexe Gründe gibt, warum man so in so einem Zustand ist. Und dann kommt jemand und sagt, ich will dir aber nur erklären, wie logisch das ist, was ich eigentlich mache. Kann doch gar nicht funktionieren. Das ist doch wie die Ratgebergeschichten. Ach, dir geht's gerade, du bist nicht glücklich. Hier, guck, da habe ich 3 Bücher für dich. Lies mal, da steht drin, wie man glücklich wird. Also jetzt haben wir vielleicht sehr viel in den Topf reingetan.
Ich bin ja so dankbar, dass ihr das aussprecht. Diese Fragen bewegen mich genauso wie euch. Und auch wieder mit der Präambel. Wir reflektieren hier zusammen. Und vielleicht ich sehe das Buch eher als eine Linse, um auf ein Thema drauf zu gucken. Es braucht ganz viele Linsen und mit jeder Linse sieht man etwas unterschiedlich, je nachdem, welche Farbe ich davor schalte. Und da meine ich jetzt nicht die politischen Farben. Ich gehe mal auf 2 Dinge ein. Einmal die 4 Energiequellen, mal anders gedeutet, und der Herzstand, von dem du sprichst. Die 4 Energiequellen kann ich, glaube ich, auch als Entwicklungsfelder für Führungskräfte verstehen. Wohl wissend, dass niemand alles bedienen wird. Wir sind unterschiedlich und brauchen deshalb mehr als ein oder eine und manchmal auch unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Situationen. Manchmal ist es das Glück dort hold und der oder die Richtige ist gerade in einer Organisation oder in der Politik und hat einfach gerade dann den richtigen Draht. Ich glaube, Menschen brauchen auch in der politischen Führung Menschen, die zu unterschiedlichen Zeiten alle 4 Kräfte bedienen. Der Körper. Das ist die Fähigkeit zu handeln, zu tun, nobler Kämpfer zu sein. Dem Kämpfer, damit stelle ich mir jetzt einen Samurai vor, kämpft für eine Sache und zieht auch Linien und sagt, bis hierhin gehen wir und keinen Schritt weiter. So, sonst musst du durch mich durch. Also auch Härte im Sinne von, ja, die konstruktive Seite von Härte, handeln ist gebraucht. Und auch Wut hat dort seinen Platz. Wut hat unterschiedliche Pole. In einem positiven Pol ist das das Gefühl des Handelns. How dare you? Es reicht mir. Das geht so nicht. So, das macht Kräfte frei. Ich kann nicht nur, ach so, passt schon. Ja, okay, worüber reden wir? Das heißt, diese Kraft des Körpers, des Tuns, des Handelns ist erforderlich. Und diese Sehnsucht danach auch, die du ausdrückst, wann handeln wir denn endlich? Na, es ist komplex. Am Ende steht eine Entscheidung und dann eine Handlung. So. Das zweite ist das Denken. Und was du eben gerade sagtest, wir können es nicht nur darauf beschränken. Erklär mir das mal. Das muss gut durchdacht sein. Ich brauche für einige Entscheidungen Zahlen, Daten, Fakten. Ich muss verschiedenste Dinge mit einbeziehen. Ich brauche Szenarien, Modelle. Was würde passieren, wenn? Und wenn wir Folgendes täten? Das ist die Fähigkeit unseres Intellekts. Die brauche ich auch. Oder muss sie mir ranholen, wenn ich da nicht kompetent bin? Das ist etwas, was Politik braucht. Und auch erklären und die Versuche, das zu tun, über verschiedene Kanäle. Jetzt Habeck nehme, der versucht, eine Art und Weise zu tun, andere versuchen es anders. Gib mir eine Chance, mich zu erklären. Das Herz. Menschen brauchen Verbindungen. Politiker sind ja nicht, und ich brauche diese Fälle, sind nicht einfach nur, dann machen die das mal, sondern Menschen sehnen sich nach einer Verbindung. Ich fühle das, ich spüre den, ich nehme ihm das ab, ich kaufe ihr das ab, ich fühle das. Da ist Wertschätzung, da ist Verletzlichkeit. Sag, Mensch, das habe ich damals noch nicht so gesehen. Das brauchen Menschen auch. Und Menschen brauchen Sinnhaftigkeit, Bedeutung. Wofür tun wir das? Ihr habt so entschieden. Wofür? Welchen Preis zahlen wir dafür? Ja, dafür mussten. So, und das wird sich ja nie auflösen. Gestern sprach ich mit einer Freundin und sagte, Politik wird am Ende des Tages immer Schwierigkeiten, weil am Ende des Tages muss entschieden werden, mit diesem großen Pott Geld, also unserer Energiequelle, wie wollen wir den verteilen? Das ist das, was Demokratien seit Jahrhunderten versuchen zu tun. Und natürlich entscheidet sich daran die tiefsten Glaubenssätze. Tue ich davon noch ein bisschen mehr ins Militär, mehr in die Polizei, mehr in die Schulen? Und daran entbricht sich die Diskussion. Und um das voranzubringen, brauche ich das. Auch zur Entscheidungsfindung brauche ich Verbindungen, Vertrauen etc. Und ich glaube, Politiker müssen genau wie alle anderen Führungskräfte ja auch wachsen in ihrem Leben. Auch eine Angela Merkel hat ja in ihren letzten Jahren anders geführt als in den ersten, ist gereift als Mensch, vielfältig, vollkommen unvollkommen. So. Und der andere Aspekt, der direkt daneben liegt, ist vielleicht zu sehen, es geht am Ende des Tages tatsächlich um ein Gefühl. Wir vergrößern ja nur den Raum vom Individuum zum Team, zur Organisation, immer weiter bis zur gesamten Gesellschaft. Und was ich sehe, ich glaube, du hast dort absolut recht. Im Durchschnitt sehe ich mehr negative Wut. Also das wird dann Aggression. Also erst Frustration, Aggression bis zum tätlichen Angriff. Diese Schwingung ist da. Wenn du mich fragen würdest, wie fühlt es sich an, Vertreter von der AfD zu hören und zu sehen, dann würde das durchschnittliche Gefühl ist Frustration, Zorn. Es ist kein gesundes Gefühl, es ist nicht gesund. Wenn ich noch weiter zum rechtsextremen Spektrum gehe, ist es noch ungesunder. Das sind im Größenteil keine Menschen, wo wir sagen, ich möchte Zeit in deiner Nähe verbringen. Ich habe Angst in deiner Nähe. Angst, Zorn, Wut. So. Wenn ich das zum Teil akzeptiere, worum es eigentlich geht, wie können wir diese Stimmung, dieses Gefühl verwandeln, das ist die Aufgabe von Führung. Denn in dieser Schwingung bin ich für jegliches Argument nicht mehr zugänglich. Da ist kein Raum für Dialog, hilf mir zu verstehen, egal welcher Fraktion du angehörst, diese Überlappungen kann ich dann gar nicht mehr finden. Denn wenn die Amygdala in charge ist, ich nenne das dann Amygdala Hijack, wenn ich also konstant mein Körper mit Cortisol überschüttet wird und ich in Angst lebe, dann sieht Mensch nur noch Trennung. Das, was wir in der Gesellschaft erleben, ist Trennung, also Mangel an Verbindung auf so vielen Ebenen. Das fängt intern an, ich bin mit mir nicht mehr verbunden, deshalb auch nicht mehr mit meinem Gegenüber, ich sehe nur noch Feinde. So, und dann muss man wahrscheinlich, es ist ein komplexes Thema, ein bisschen trennen zwischen denen, wo ich sage, da ist Hopfen und Malz verloren, das ist Thema der Justiz. Das ist nicht mehr Raum für Dialog. Und denen, wo ich die Hoffnung habe, ich sehe deinen Schmerz. Ich sehe deine Frustration. Ich bin nicht einverstanden mit den Rückschlüssen, die du hast, aber ich sehe dich. Ich verstehe das. Ich spüre den Schmerz, dass vor 15 Jahren oder 20 Jahren dein Unternehmen, die große Textilfabrik, geschlossen wurde. Und dich das bis heute betrifft, weil du deiner finanziellen Grundlage entzogen wurdest. Und dieser Schmerz ist nicht geheilt. Darum geht es, um dieses Gefühl. Und einer der wesentlichen Faktoren, den ich sehe, von dem ich nicht sage, dass er einfach zu bewerkstelligen ist, aber der meines Erachtens zwingend erfordert, sind zwei Dinge. Das eine ist Begegnung. Tiefes Zuhören. Auch das sage ich nicht aus romantischen Gründen, sondern wenn wir gucken, wo es enorme Konflikte gab, sei das Südafrika, nachdem Mandela an die Macht kam, sei das in Vietnam oder anderswo, oder auch hier in Europa zwischen Deutschland und Frankreich. Begegnung, zuhören, den anderen wieder ganz, Menschen müssen sich gesehen fühlen und zwar vollkommen. Dann kann Verbindung entstehen. Und das andere ist Vergebung, Verzeihen. Also letzten Endes eine Heilung. Und das hat nicht nur jetzt begonnen. Wir schleppen mit uns einen Ballast an Gefühlen von Generationen vor uns, die nicht ausgeheilt sind. An Stellen mehr, an Stellen weniger. Nicht ohne Grund. Mit sehr klugen, also philosophischen und politischen Kalkül hat Mandela damals gesagt, wir müssen irgendetwas tun, um uns auszusöhnen. Sonst wird das noch viel schlimmer werden. Denn damals hatten alle Angst vor einem Bürgerkrieg. Das hätte auch sehr gut passieren können. Weil sie sagten, wenn der an die Macht kommt, dann geht es uns an die Gurgel. Und dieses grundsätzliche Prinzip des sich begegnen, sagen, ich höre dir zu, auch wenn es schwer erträglich ist für mich, dich zu hören, das ist eine Disziplin, die braucht es. Und die braucht es noch viel, 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 viel mehr. Bin also vollkommen bei dir. Es geht um dieses Gefühl. Und dieses Gefühl ist real. Das Gefühl ist echt. Was es erzeugt, mag teilweise nur in den Köpfen sein und teilweise real sein. Und so drehe ich dann mal, letzter Gedanke dazu, zurück zu den vier Quellen. Ich glaube, es braucht, um das zu verwandeln, diese Energie, sowohl das Herz und den Kopf und das Handeln. Es gibt konkrete, praktische Dinge, finanzieller Natur, und darum geht es ja auch in der Politik, die Menschen helfen, ein wichtiges Gefühl zu haben, das uns, glaube ich, teilweise abhanden geht, das ist Hoffnung. Ich glaube, Hoffnung ist ein Katalysator. Wenn Menschen Hoffnung haben und sagen, und zwar, ich sage jetzt nicht optimistisch, passt, wird schon alles, alles wird gut, sondern ich sehe, dass das sich bewegen kann. Ich sehe für mich eine Zukunft, wenn ich in Rente gehe, dann kann ich in Rente sein. Diese Hoffnung, wenn die schwindet, dann werden Menschen frustriert und im schlimmsten Fall aggressiv. Das braucht es im Konkreten, emotional eine Begegnung, auch wenn sie schwer ist. Und es gibt nicht nur eine Antwort, sondern es muss Hunderte geben, von ich treffe dich auf dem Marktplatz bis zu ich sitze bei dir am Stammtisch oder wir unterhalten uns in der Familie, bis zu sehr praktischen Dingen, wo es heißt, wenn du das tust, dann wirst du dafür in diesem Land bestraft werden. Das geht einfach nicht, wir müssen das in diesem Rahmen machen. Komplex, aber ich glaube, dass die Idee von dem Chief Energy Officer sich tatsächlich auf die Gesellschaft übertragen lässt, nicht als Lösung, sondern als Linse.
Ich würde auch sagen, gerade deine letzten Sätze waren so eine perfekte Situations- und Zustandsbeschreibung dessen, was eigentlich so unser tägliches Brot ist als Politikerinnen und Politiker. Gerade diese 100 Begegnungen zu schaffen. Ich habe so gefühlt, würde ich sagen, ich rede eigentlich den ganzen Tag mit Menschen und trotzdem gehe ich abends raus und habe das Gefühl, ich habe mindestens 100 zu wenig erreicht. Das ist, glaube ich, ein Dauerzustand und das ist auch ein Kennzeichen des demokratischen Gemeinwesens. Also insofern, ja, glaube ich, sind wir uns der Herausforderung da bewusst.
Was für eine Aufgabe, diese Gefühlslage, die kollektive Gefühlslage zu wandeln. Was für eine Aufgabe, die wir heute hier natürlich sowieso nicht. Aber was für einen spannenden Raum auch für ein Weiterdenken, der sich da auftut.
Ja, und wie spannend das ist, das können wir allein schon mit einem Blick jetzt auf die Uhr feststellen. Ja. Das ist, glaube ich, die längste Podcast-Folge, die wir je aufgenommen haben.
Wir haben gar nicht, wir haben nicht menschlich geführt, wir haben Boris voll in die Überstunden geschickt. Ja. Das war gar nicht.
Und ich packe alle meine Gedanken, die noch da sind, in den nächsten Podcast durch. Das könnten wir noch beliebig weiterführen.
Ich glaube auch, das sollten wir vielleicht mal an einer anderen Stelle fortführen. Aber für heute denke ich auch, würden wir mit diesen Impulsen und auch den offenen Fragen, ne, ganz im Sinne des schönen Worts von mit dem Marcel Reich-Ranitzky, der immer seine Sendung geschlossen hat. Wir sehen den Vorhang zu
und alle Fragen offen. Wir sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen.
Genau. Ja, so. Aber in diesem Falle sollten wir das auch, glaube ich, als einen positiven Herz- oder Energiezustand begreifen, der uns inspiriert und auch ermutigt, auf dem Weg einfach weiterzugehen.
Boris,
vielen Dank, Boris.
Ganz, ganz herzlichen Dank.
Ganz lieben Dank für den Raum.